Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich heiße Theresa, für die, die mich nicht kennen. Abgesehen davon, dass ich heute noch zwischendrin dann mal einen anderen Namen trage. Heute geht's um das Thema erstmal Familie. Wenn ich jetzt das Wort so in den Raum werfe, hat jeder davon gleich ein paar Gefühle und Gedanken dazu. Es betrifft nämlich jeden von uns. Jeder von uns stammt aus einer Familie. Das muss ich mal so machen, ne? Wie war denn bei euch zu Hause so die Stimmung?
Oh.
Genau, also mehr so Harmonie oder mehr so ein bisschen lebhaft. Egal wie, jeder von uns hat so seine ersten und wichtigsten Beziehungen innerhalb der Familie erlebt. Egal, ob er ein oder zwei Elternteile hatte oder ob er in einer Patchwork-Familie aufgewachsen ist oder in einer Pflegefamilie, ob er viele Geschwister hatte oder weniger oder gar keine. Familien sind sehr unterschiedlich. Aber sie sind unglaublich wichtig für uns, denn diese ersten Beziehungen prägen sehr stark unsere Persönlichkeitsentwicklung. Wenn uns die Familie so wichtig ist, wie war es denn da mit Jesus? Wie stand es denn bei ihm um seine Patchwork-Familie? War die perfekt? Und das ist unser Thema heute, Jesus und seine Familie. Jesus war Teil einer jüdischen Großfamilie, was tatsächlich nicht immer so ganz leicht für ihn war und zu meiner persönlichen Überraschung auch nicht so leicht für seine Familie manchmal. Falls ihr gerade ein bisschen Déjà-vu habt und euch fragt, hat Theresa da nicht schon mal drüber gepredigt, irgendwann mal? Jein, also ich habe da mehr so über die historischen Hintergründe von der Kindheit Jesu erzählt und heute geht es mehr so um die Beziehung innerhalb der Familie. Also ein paar Sachen kommen wieder, so oberflächlich, aber der Schwerpunkt ist ein ganz anderer. So. Die Frage ist jetzt, wie war Jesu Familie? War die eher so nett und harmonisch oder gab es da auch Konflikte? Besonders spannend ist heute das Thema Geschwister. Wie kamen die Geschwister mit Jesus zurecht und umgekehrt? Und wir wagen dann auch noch so einen Ausblick, welche Auswirkungen hatte Jesus auf seine Familie über die Generationen hinweg? Finden wir noch Segensspuren so in der Verwandtschaft ein paar Generationen später? Genau. Erstmal allgemein zur jüdischen Familienstruktur ist zu sagen, bei uns, wir haben ja bei Familie im Kopf so die Kernfamilie, Eltern, Kinder, fertig. Aber damals lebten mehrere Generationen normalerweise zusammen. Und wichtig auch ist, dass das nicht nur ein Ort des Zusammenlebens war, die Familie, sondern da wurde auch der Glaube weitergegeben. Traditionen, Rituale, die Gesetze wurden weitergegeben. Die Kinder wurden unterrichtet in der Familie. Wenn wir uns jetzt das noch ein bisschen genauer angucken. Also Jesus hatte eigentlich so eine ganz normale, fürsorgliche Familie. Ganz nette, fürsorgliche Eltern. Sein Vater war Bauhandwerker. Und wir können uns Jesus in seiner Familie erstmal ganz normal vorstellen. Im Alltag haben sie zusammen gearbeitet, gegessen, gelacht, geredet, manchmal gestritten. Außerdem findet man sehr viele jüdische Traditionen, wenn man die biblischen Texte anschaut. Also die Eltern waren einfach tiefgläubige Menschen und hielten sich an jüdischen Traditionen und Gesetze. Es gab allerdings eine Besonderheit in der Familie. Und zwar... Also eigentlich gab es ja hunderte solcher Familien, aber die Besonderheit in der Familie war eine Verheißung. Weihnachten ist ja noch nicht so lange her. Ihr erinnert euch vielleicht an die Verheißung, die Maria vom Engel bekommen hat. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Lukas 1. Also Maria und Josef haben jetzt erwartet, dass Jesus König von Israel wird und die Römer raushaut, die Besatzungsmacht. Stell dir vor, dein Kind hätte so eine Verheißung. Das wäre schon was Besonderes, ja? Ich weiß nicht, wie ihr den erziehen würdet. Ich weiß nicht, vielleicht sehr fromm und streng. Auf jeden Fall hatte Jesus innerhalb von seinen Geschwistern dadurch eine Sonderstellung. So weit, so gut. Es gab in der Familie aber auch Konfliktpotenzial, denn Jesus war ja bekanntermaßen nicht der Sohn von Josef. Maria war schon schwanger bei der Hochzeit. Durch die Heirat hat Josef Jesus rechtlich als seinen Sohn anerkannt. Er hat ihn quasi adoptiert. Aber der Makel eines unehelichen Kindes blieb an Jesus hängen, sogar bis ins Erwachsenenalter. Die Bibelstelle hatten wir damals schon mal bei der letzten Predigt. In Markus 6 lesen wir, was die Leute in seinem Heimatdorf Nazareth über Jesus als Erwachsenen gedacht haben. Das ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Kinder wurden damals immer nach ihrem Vater benannt. Die Leute hätten sagen müssen, Ben Josef, also Sohn Josefs. So lesen wir das auch an anderen Stellen. Aber Sohn Marias, wie es hier steht, heißt, man weiß nicht so genau, wer der Vater ist. Wer weiß. Das war eine ganz schöne Beleidigung. In der damaligen Gesellschaft war das als uneheliches Kind wirklich schwierig. Da hat Jesus drunter gelitten. Wie war es mit den Geschwistern? Jesus war der Erstgeborene unter mehreren Geschwistern. Wir haben gerade gehört, es gab Jakobus, Joses, Judas, Simon und mehrere Schwestern, deren Namen wir leider nicht kennen. Heute werden wir uns vor allem mit den Brüdern, dem Weg der Brüder beschäftigen und besonders von Jakobus, dem Ältesten der vier. Wie hat sich Jesus mit seinen Geschwistern verstanden? Versetzt euch mal in die Lage von seinem jüngeren Bruder Jakobus. Also ich stelle mir Jesus so als netten, fürsorglichen, großen Bruder vor. Aber es gab schon auch Reibungspotenzial. Also als Erstgeborener hatte er eine herausragende Stellung in der Familie. Er war der, der den Familienbetrieb erben würde, wenn der Vater stirbt. Und er wäre dann auch das Familienoberhaupt, der Familienvorsteher, automatisch. Außerdem hat er diese Verheißung. Vielleicht habt ihr als Jakobus davon geträumt, mal im Regierungskabinett von Jesus zu sitzen, wenn er denn mal König ist. Gleichzeitig ist er aber nur dein Halbbruder. Ihr könnt euch vorstellen, dass das schon schwierig war. Also ich denke, die Geschwister hatten eher eine ambivalente Beziehung zu ihrem Bruder. So zwischen Verbundenheit und Hoffnung auf den Messias, ja, also so familiäre Verbundenheit und diese Hoffnung, dass Jesus dann endlich die Römer raushaut. Und auf der anderen Seite aber so Geschwister unter Geschwistern, so Eifersucht, Rivalität. Diese Ambivalenz wird sich im Erwachsenenalter noch verschärfen. Tatsächlich fiel es gerade den Geschwistern schwer, an Jesus zu glauben. Unter den Jüngern Jesu finden wir keinen einzigen Bruder. Warum? Also, wir schauen mal jetzt ins Erwachsenenalter. Josef wird in der Zeit von Jesu öffentlichem Wirken gar nicht mehr erwähnt in der Bibel. Daher nimmt man allgemein an, dass Jesus verstorben ist.
Josef.
Entschuldigung, Josef. Ups, So, Jesus hat also wahrscheinlich einige Jahre lang den Familienbetrieb geleitet und auf verschiedenen Baustellen in Galiläa gearbeitet. Er war das amtierende Familienoberhaupt. So, und stell dir jetzt vor, du bist Jakobus, der nächstjüngere Bruder, und du arbeitest auch mit. Und mit so 30 Jahren schmeißt dann dein großer Bruder hin und wird so ein seltsamer Wanderrabbi. Dein Bruder zieht aus, verlegt seinen Hauptwohnsitz nach Galiläa, nach Kapernaum, an den See Galiläa in Genezareth und zieht mit so einer Truppe zwielichtiger Jünger durch Galiläa. Plötzlich hast du den Betrieb und die Versorgung der Familie an der Backe. Würdest du es nicht ein bisschen seltsam finden? Kannst du das verstehen? Sein Verhalten macht überhaupt keinen Sinn als Familienoberhaupt. Und auf diesem Weg wird er vor allem kein König. Da umgibt sich Jesus eindeutig mit den falschen Leuten und ist am falschen Ort. Das ist völliger Quatsch. Und was die Leute alles so sagen. Also es gibt ja welche, die sind so ein bisschen neugierig und wollen gern mehr erfahren. Aber andere in Nazareth, die meisten sind da einfach skeptisch. Da kursieren die wildesten Gerüchte. Da hat jeder seine Meinung. Also für wen hält der Kerl sich eigentlich, hört ihr? Legt sich mit den Studierten an? Hält sich für oberschlau? Der soll mal zurück auf den Bau, mal ordentlich was schaffen. Dann kommt er auch mal wieder runter auf den Boden. Und die Wunder? Ich weiß ja nicht. Glaubt ihr es wirklich? Ich denke, das ist ein Scharlatan. Ich habe das noch nicht gesehen. Und ich habe den 30 Jahre jeden Tag hier vorbeilaufen sehen. Da ist nie was passiert. Und wenn den die Römer in die Finger kriegen, ist der ratzfatz weg vom Fenster. Was würde das mit dir als Bruder machen? Wäre dir das peinlich? Wärst du loyal zu deinem Bruder, auch wenn du ihn nicht verstehst? Ich denke, du würdest versuchen, Jesus zur Vernunft zu bringen. Du redest mit ihm und argumentierst ganz logisch. Aber Jesus lässt sich nicht überzeugen, er geht seinen Weg. Und du fühlst dich alleingelassen in deinem Alltag. Du arbeitest und schuftest, damit der Laden läuft. Und du bist so beschäftigt. Was macht Jesus da nur? Was ist denn sein Ziel? Du kannst dir beim besten Willen keinen Reim drauf machen. Jesus muss auf dem Holzweg sein. Geht es uns nicht auch oft so? Wir sind mit unserem Alltag so beschäftigt, dass unser Vorstellungsvermögen wie blockiert ist. Wir können uns einfach nicht vorstellen, warum Gott so seltsame Sachen in unserem Leben zulässt. Und manchmal gibt es so unnötige Umwege. Zurück zur Geschichte. Du, Jakobus, hast deinen Bruder nicht umstimmen können. Aber eines ist sicher, als Wanderprediger in Galiläa wird kein König aus ihm. Dann soll er wenigstens nach Judäa gehen und in die Hauptstadt Jerusalem. Du und deine Geschwister reden nochmal mit ihm. Die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher und seine Brüder drängten ihn, zum Fest nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweis es doch vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ausgerechnet seine Brüder glaubten nicht an den Messias Jesus. So nah dran und trotzdem blind. Könnt ihr euch vorstellen, was da in der Familie los war? Da lag Spannung in der Luft. Jesus kommt vielleicht mal gelegentlich bei euch vorbei und spricht aber mehr so in Rätseln. Meistens hört ihr nur so die Gerüchteküche. Oh, muss ich mal sortieren. Ihr bekommt mit, Die Menschenmengen werden immer größer. Der Konflikt mit der religiösen Obrigkeit verschärft sich. Es wird langsam gefährlich für Jesus. So. Jetzt habe ich es. Jetzt reicht's. Mama? Maria? Joses, Judas, Simon, Schwestern, kommt mal alle her. Kommt mal alle her, wir haben was Wichtiges zu besprechen. Schön, dass ihr kommt. Also ich denke, wir haben jetzt lang genug zugeschaut. Es wird gefährlich für Jesus und wir haben mit ihm versucht zu reden. Psychische Probleme. Also, der hat sein Kindheitstrauma, ich weiß nicht, ob das so sein Kindheitstrauma von der Flucht so hochkommt, oder ich habe keine Ahnung, er ist eine Gefahr für sich selbst. Er ist jetzt ein Fall für die Psychiatrie. Wir holen ihn jetzt heim. Jupp.
Na gut.
Leute, ich habe gerade erfahren, was ich nachher sage.
Ja.
Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie.
Leute, ich hab's gerade erfahren. Jesus ist nahe in der Nähe von Kana. Das sind locker 3 Stunden. Das schaffen wir locker in 3 Stunden. Wir gehen dahin. Super. Den holen wir uns jetzt.
Jetzt gilt's.
Na gut.
Kommt. Rucksäcke, Wanderstöcke. Wir gehen. Oh.
Mann, immer muss Jesus die Leute so provozieren. Jesus spielt doch da echt mit dem Feuer.
Letztens hat er wieder am Sabbat, einen Mann geheilt. Und das wäre gar nicht nötig gewesen, das hätte doch auch noch längst einen Tag Zeit gehabt. Mit solchen Aktionen, da bringt er die ganzen Pharisäer gegen sich auf, ich sag's euch.
Also ich mache mir einfach Sorgen um ihn, weißt du? Und frag mal unsere Mutter. Die nimmt es so mit, die wird schon ganz grau.
Ja, du hast schon recht. Jesus, der sollte einfach mal wieder nach Hause kommen. Nach Hause sollte der mal wieder kommen.
Ja.
Und wenn ich da hinkomme, ich werde ihm sagen, hey, komm mal runter, mach mal eine Pause, erhol dich mal wieder. Dann siehst du vielleicht alles mal wieder ein bisschen klarer. Mal ein paar Monate richtig arbeiten, ja? Ein paar Monate mal richtig arbeiten hier bei uns. Das wär's. Und wir können sowieso doch oder jeden gebrauchen, der hier mitarbeitet, oder?
Ja. Es ist doch auch nur zu seinem Besten. Und ich hätte endlich mal wieder Ruhe. Es wird mir so gut tun.
Außerdem, da fällt mir was ein. Du kennst doch Samuel, den Neffen von unserem verstorbenen Onkel Zacharias.
Ah, der. Der war letztens auf der Familienfeier, gell?
Ja, genau.
Ja.
Der hat vor ein paar Jahren den Job von Zacharias übernommen und arbeitet jetzt als Priester im Tempel.
Nein.
Der kennt da ein paar ganz wichtige Leute. Jesus soll doch mal mit ihm nach Jerusalem. Da kann er Ihnen ein paar Leute vorstellen, die wirklich wichtig sind. Mit denen könnt ihr doch was machen.
Super Idee. Weißt du, ich finde, Jesus müsste einfach mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen für seine Berufung.
Jo.
Mal ein bisschen zielgerichtet vorgehen und nicht hier durch Galiläa geistern.
Ja, genau.
Genau, dann wird es vielleicht auch mal was. Dann sehen wir, was passiert.
Das wäre auch wirklich so gut. Ich würde mir das so wünschen.
Ja.
Ah, da ist er.
Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen.
Was soll ich sagen? Dass wir hier sind.
Sie sind hier.
Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus:
Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?
Dann sah er die an, die rings um ihn saßen, und sagte:
diese Leute hier, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Seine Angehörigen, die meinen es doch nur gut mit ihm. Und sie haben auch echt Ideen und einen Plan. Ich finde es voll verständlich. Aber seine Familie bleibt da draußen und sie kommt nicht ins Haus, um Jesus zuzuhören. Sie lassen sich nicht auf seine Botschaft ein. Sie wollen Jesus zu ihrem Familienrat rauszitieren. Und wie reagiert Jesus auf seine Familie? Er lässt sie draußen stehen wie begossene Pudel. Er beschämt sie. Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Mutter und meine Geschwister? Diese hier sind es. Nicht meine Blutsverwandten. Das war in der damaligen Kultur noch krasser als bei uns heute. Jesus reagiert absolut undiplomatisch. Er sagt seiner Familie quasi, ihr könnt mich mal gern haben. Er grenzt sich ganz krass ab und erklärt sich ihr auch nicht. Er sagt ihr nicht, warum er sie da stehen lässt. Lässt sie einfach stehen. Stellt euch die Gespräche auf dem Rückweg vor. Wie hättest du reagiert als sein Bruder, als seine Mutter, als seine Schwester? Also ich als Jakobus wäre enttäuscht gewesen, verletzt und echt verärgert. Hey, dann soll er halt in sein Unglück rennen. Ich kann ihn nicht dran hindern. Was soll man machen? Dann gebe ich halt auf. Wir gehen.
Stimmt denn die Verheißung nicht mehr? Wir haben doch gehört, Jesus soll der König werden. Haben wir uns als Eltern getäuscht? Waren diese Engel nur Halluzinationen?
Wo ist Gott? Hat er Israel total vergessen? Hält er seine Versprechen nicht mehr?
Also das kann es nicht sein. Gott macht keine Fehler. Wenn einer hier Probleme verursacht, dann ist es Jesus. Wollen wir ja mal ganz klar sagen. Erstes Problem, er verbockt gerade seinen Auftrag von Gott.
Genau.
Also, der ist einfach auf dem falschen Dampfer.
Aber wenn Gott irgendwann wieder einen Messias berufen will, das kann ja noch mal 100 Jahre dauern. Ich würde jetzt so gern den Messias sehen.
Ja.
Sonst erlebe ich das nicht mehr. Oh.
So gesehen kann man schon nachvollziehen, dass die Geschwister es wirklich schwer hatten, an Jesus als Messias zu glauben. Die Geschwister stecken in einer Glaubenskrise. Offensichtlich ist Jesus nicht auf dem Weg zum Königsthron über Israel. Ihre Erwartungen werden bitter enttäuscht. Die Realität passt einfach nicht zu ihrem Glauben. Und fürs Erste lässt Jesus seine Familie in dieser Spannung. Er lässt sie einfach vor der Tür stehen. Ganz schön hart, oder? Andererseits, diesen Crash, diese Glaubenskrise brauchen seine Geschwister. Es ist eine wichtige Lektion. Jesus ist nicht einfach ihr netter, großer Bruder. Er ist nicht einfach in erster Linie der Sohn der Familie. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen. Er lässt sich nicht kontrollieren. Er steht da drüber. Jesus zeigt an dieser Stelle seine Souveränität. Er hat größere Pläne. Er ist Gott. Und diese Lektion haben wir auch nötig. Wir beten so gerne dafür, dass Gott unsere Pläne gelingen lässt. Aber was ist, wenn er eigene hat? Wir können Gott nicht in eine Schublade stecken. Wir können Gott nicht verändern und an unsere Pläne anpassen. Aber Gott kann dich verändern, sodass du zu seinem Plan passt. Wir stehen manchmal wie Jesu Familienmitglieder vor dem Haus und schimpfen und klagen. Und Jesus fordert uns heraus, nicht bei unserem Ärger stehen zu bleiben. Wir tun gut daran, ins Haus hineinzugehen und mit Jesus zu reden. Gleichzeitig steckt in dieser Bibelstelle auch eine Aufwertung der geistlichen Familie. Wir sind Geschwister, verbunden durch den Glauben. Und das ist eine gute Nachricht, gerade für Leute, die vielleicht nicht so viele Geschwister oder keine Geschwister mehr haben oder die weit weg sind. Im Glauben hast du Brüder und Schwestern. Damit ist auch eine Verantwortung verbunden für unsere Glaubensgeschwister. Andere zu sehen, für sie da zu sein, treue Freundschaften zu leben. Vielleicht gibt es jemanden, der sich heute oder in den nächsten Tagen über eine Einladung, einen Gruß oder ein Telefonat freuen würde. Wem könntest du eine Freude machen? Das ist mein erster Punkt, eine kleine Herausforderung für euch. Nimm dir eine Person mal vor, der du etwas Gutes tust in den nächsten Tagen. Wir gehen zurück zur Geschichte. Wie geht es mit Jesu Familie weiter? Geht die Präsentation irgendwie? Also, was ist mit Jesu Mutter und seinen Geschwistern? Finden sie zum Glauben an Jesus? Zunächst geht die Krise weiter und weiter. Danke. Bis Karfreitag. Stell dir das als Jakobus vor. Es war vorher schon echt anstrengend und schwierig. Und nach der Kreuzigung denkst du, jetzt ist wirklich alles vorbei. Wir sind als Familie alle so unendlich enttäuscht, gedemütigt und deprimiert. Es ist so ein schmerzhafter Verlust. Die Schande der Kreuzigung trifft uns als Familie. Also wenn ich mich da ernsthaft reinfühle, könnte ich direkt Depressionen kriegen. Und dann erscheint der auferstandene Jesus Jakobus. Also wahrscheinlich auch den anderen Geschwistern, das ist noch nicht biblisch erzählt. Aber Jesus erscheint dir, Jakobus. Was für ein Moment. Du erlebst das größte Wunder der Menschheit. Der Himmel reißt wieder auf. Was für eine Erlösung. Ostern, die Auferstehung, ändert völlig deinen Blick. Jesus ist nicht einfach nur dein Bruder mit großen Ambitionen. Jesus hat eine göttliche Natur. Er ist viel weniger mit dir verwandt, als du so dachtest. Und gleich zu Beginn in Apostelgeschichte 1 finden wir dann Jesu Familie im Kreis der Apostel. Diese hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Männern, die Mutter Jesu und seinen Brüdern. Später reisen Jesu Brüder wie die Apostel mit ihren Frauen durch die Welt und verkünden die frohe Botschaft. Gerade seine Brüder sind starke Zeugen für den Auferstandenen. Jakobus wird zu einem bedeutenden Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Sein Wort hat Gewicht und er ist an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Ihm wird auch traditionell der Jakobusbrief zugeschrieben. Im Jahr 62 nach Christus stirbt Jakobus den Märtyrertod. Das berichtet uns der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Bei antiken Historikern finden wir sogar noch mehr Zeugnisse von Jesu Verwandtschaft. Die Geschwister von Jesus gaben den Glauben an den Messias weiter an ihre Kinder und die Enkel. Es gibt einen Bericht von der Christenverfolgung um das Jahr 90 nach Christus. Kaiser Domitian verhörte Großneffen von Jesus. Und danach stiegen diese dann zu Leitern in der jungen Kirche auf. Also wir können sogar über die Generation hinweg noch Segensspuren in der Familie Jesu ablesen. Ich komme zum Schluss. Vor gut 2000 Jahren wurde Jesus in keine perfekte Familie hineingeboren. Sie hatten zusammen gute und schwere Zeiten. Jesus hat erfahren, wie gut es tut, ein Zuhause zu haben und geliebt zu werden. Er hat Verantwortung übernommen in der Familie. Als Josef starb, haben sie gemeinsam getrauert. Und gerade als Jesus mit seinem öffentlichen Wirken begann, hat er keinen so leichten Stand in seiner Familie gehabt. Die anderen haben ihn nicht verstanden. Er wurde von seinen Geschwistern verletzt und er hat auch seine Familienmitglieder zurückgewiesen. Jesus kann uns nachfühlen, wie es uns geht, wenn wir in Konflikten stehen. Er musste verzeihen. Er musste seine Geschwister loslassen. Seine Geschwister waren so nah dran an Jesus wie sonst keiner und hatten es doch so schwer, an ihn zu glauben. Sie mussten selbst einen Weg gehen durch Glaubenskrisen und Spannungen, bis ihnen der auferstandene Jesus die Augen geöffnet hat. Und das sind gute Nachrichten für uns. Jesus kennt und liebt die Familie, in die wir hineingeboren wurden. Jesus hat dir auch eine Glaubensfamilie gegeben, als soziales und geistliches Netz, in dem du mitgetragen wirst und in dem du mitträgst. Jesus fühlt mit uns. Er hat einen Weg für jeden von uns. Gott hat gute Pläne für jeden von uns und unsere Lieben. So wie Jesu Familie finden wir feine goldene Fäden eingewebt in unser Umfeld. Spuren seines Segens. Ihr erinnert euch an das überfüllte Haus von vorhin? Beim Entwickeln der Predigt habe ich darüber nachgedacht, wo ich Jesus schon mal so ähnlich erlebt habe. Einige von euch wissen, dass meine Mutter seit dem Sommer 2023 schwer krank war und ein Jahr später gestorben ist. Also ganz ehrlich, das war wirklich eine harte Zeit für uns als Familie, für mich und vor allem für meinen Vater. Manchmal stand ich vor dem Haus in meinem Schmerz und meiner Angst. Ich hätte meine Mutter wirklich gerne auch 10 Jahre behalten. Objektiv ist es einem schon klar, dass das Leben mal zu Ende geht, aber hey, es ist die Mama, ne? So ein paar gemeinsame Jahre, das waren so meine Pläne. Auch für meinen Vater. So stand ich vor dem Haus. Aber Jesus hat mich immer wieder eingeladen zu sich ins Haus. Ich durfte ihm erzählen von meiner Trauer, von meinen Verlustängsten und von meinem Schmerz. Irgendwie hat er mich da durchgetragen. Und dabei hat er nicht meine Pläne verfolgt. Aber er hat mich verändert, hat mich vorbereitet, sodass ich meine Mutter loslassen konnte. Und wenn ich zurückschaue, bin ich traurig, aber auch dankbar für seine Segensspuren. Wir haben erlebt, dass liebe Menschen Anteil genommen haben und uns ganz praktisch unterstützt haben. Manche Sachen waren auch einfach so Fügung. Zum Beispiel haben wir meine Mutter Mitte Juli dann aus dem Krankenhaus geholt für ihre letzten Tage. Das war direkt zu Beginn meiner Sommerferien. Also so konnte ich dann eben an meinem letzten Schultag direkt hinfahren und für sie da sein. Als sie friedlich eingeschlafen ist, konnten mein Vater, mein Bruder und ich bei ihr sein. Und es war unglaublich wertvoll, dass meine Mutter heimkehren durfte in der festen inneren Zuversicht auf eine ewige Heimat. Ich weiß, das hat einige Leute wirklich bewegt, auch auf der Beerdigung. Und ich bete, dass es tief ins Herz meiner Kinder geschrieben ist. Und zwar traue ich drauf, dass Gottes Plan besser ist als meiner. Ich möchte beten. Herr Jesus, du wurdest in diese Welt hineingeboren. Du hast so viel Schönes erlebt, aber auch Zerbrochenheit. Danke, dass du das für uns getan hast. Du bist Jeschua, unser Retter. Wir laden dich heute wieder neu ein in unser Leben. Komm und verändere unsere Herzen. Hilf uns, unsere Nächsten zu lieben, zu vergeben und Frieden zu stiften. Dazu brauchen wir deine Kraft. Hilf uns, uns auf deine Pläne einzulassen. Wir vertrauen auf dich, der du größer bist als unsere engen Vorstellungen. Segne und behüte alle, die wir lieben. Öffne unsere Augen für die Spuren deines Segens. Amen.